Pur der HSV, der HSV-Podcast.
Herzlich willkommen zu Pur der HSV, der HSV-Podcast, in dem wir Spieler, Trainer und Verantwortliche des Clubs zu Gast haben und sie von einer ganz privaten Seite vorstellen wollen. Präsentiert wird unser Podcast ab sofort von unserem Recruiting- und Exklusivpartner Advergy. Was genau macht Advergy? Das müsst ihr euch in der Analogie zum Fußball im Grunde folgendermaßen vorstellen. Auf der einen Seite gibt es gute Fußballspieler, das sind im Fall von Advergy gute, qualifizierte Fachkräfte aus der IT- oder Baubranche. Diese werden in der heutigen Arbeitswelt sehr dringend gesucht, so wie eben Fußballer mit hohen Skills. Und dann gibt es die Vereine, die diese suchen. Das sind im Fall von Advergy Unternehmen wie Startups, Konzerne oder auch mittelständische Unternehmen. Advergy ist der Manager dazwischen, der Vermittler zwischen den Fachkräften auf der einen und den Unternehmen auf der anderen Seite, also quasi, um im Fußball zu bleiben, der Spielerberater. Denn ab einem gewissen Level bewerben sich gute Arbeitnehmer nicht mehr selbst proaktiv bei einem Unternehmen, sondern warten meist auf ein besseres Angebot von einem anderen Unternehmen oder einem Headhunter. Die Menschen, die Advergy sucht, ticken genauso. Auf der anderen Seite unterstützt Advergy Unternehmen bei der Findung von qualifizierten Fachkräften, denn gerade in der IT- und Baubranche gibt es mehr Jobs als passende Mitarbeiter. Wenn ihr euch jetzt als Fachkraft oder als Unternehmen angesprochen fühlt, dann schaut euch die Möglichkeiten an unter advergy.de. Und nun viel Spaß mit unserem aktuellen Podcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres HSV-Podcasts Pur der HSV. Mein Name ist Lars Wegener und mit der heutigen 23. Ausgabe haben wir zwei Besonderheiten. Einmal eine nicht so schöne, mein geschätzter Kollege Thomas Husmann ist nicht an meiner Seite heute, der erholt sich noch von einer Knieoperation und ist noch etwas eingeschränkt in seiner Mobilität. Deswegen noch einmal gute Besserung an dieser Stelle. Die zweite Sache ist, dass wir einmal aus dem Volksparkstadion raus sind, um diese Folge aufzunehmen. Wir sind bei unserem Exklusivpartner Advergy und die kümmern sich um Recruiting im IT- und Baugewerbe. Und Recruiting ist ein gutes Stichwort, denn wie immer haben wir hier natürlich einen Gast. Und das freut mich ganz besonders, dass sich ein Kollege vom HSV Zeit genommen hat, der im Grunde auch Recruiting betreibt. 38 Jahre, geboren in Fürstenfeldbruck und seit gut 3,5 Jahren Chefscout beim HSV. Ich begrüße Klaus Koster.
Moin Lars, danke für die Einladung und natürlich als erstes gute Besserung nach Hause zu Tom.
Ja, vielen Dank. Klaus, Recruiting ist ein gutes Thema, deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du dir Zeit genommen hast. Zeit genommen ist ein gutes Stichwort. Im Moment ist so vom Fußballer, von den Fans her eigentlich eine ruhige Phase, Winterpause. Die Spieler sind auch in ihrem wohlverdienten Urlaub im Moment. Das bedeutet aber für euch im Scouting und für dich speziell wahrscheinlich im Moment ist Hochphase in eurem Bereich, kann man das so sagen?
Ja, genau. Wir bereiten natürlich das Wintertransferfenster bestmöglich vor. Dementsprechend haben wir ja genug zu tun. Was natürlich momentan wegfällt, ist das Live-Scouting. Aufgrund der WM haben ja die meisten Ligen, vor allen Dingen die ersten Ligen, in Spielbetrieb eingestellt. Das bedeutet, dass man zumindest am Wochenende nicht ganz so viel unterwegs ist, aber Arbeit gibt's genug.
Du hast mir auch verraten, dass ihr gerade heute auch eine Scouting-Sitzung habt. Vielen Dank, dass du dir trotzdem auch die Zeit genommen hast. Was bedeutet diese Phase so im Gesamtjahreskontext und wer sitzt heute im Scouting zusammen und mit wie vielen Leuten kommt ihr da zusammen? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir sind heute ja alle Scouts, die sich im Lizenzscouting, die im Lizenzscouting unterwegs sind bei uns. Das sind so insgesamt, sag ich mal, um die 8 Personen, die da an der Sitzung teilnehmen. Und die Sitzung ist natürlich jetzt kurz vor Weihnachten dazu da, die Ergebnisse, die über die letzten Monate zusammengetragen wurden, zu diskutieren und am Ende auch konkrete Aussagen zu treffen. Und dementsprechend treffen wir uns dann auch immer nochmal um die Zeit kurz vor Weihnachten, um uns nochmal auch physisch zu treffen und auszutauschen.
Ist das also der regelmäßige Austausch? Wie oft findet der im Jahr statt in so einer größeren Runde?
Natürlich durch die Möglichkeit mit den digitalen Geschichten sind wir da weg von, dass wir uns jetzt alle zwei Wochen live in Hamburg treffen, weil da natürlich viel Reisezeit drauf geht, auch Ressourcen drauf gehen. Dementsprechend die physischen Sitzungen vor Ort haben sich mittlerweile so auf alle zwei Monate, drei Monate reduziert. Aber wir kommunizieren natürlich wöchentlich über die Möglichkeiten Microsoft Teams etc.
Wir sehen hier auch in unserem Umfeld viele technische Sachen, die auch hier bei unserem Partner in der täglichen Arbeit Anwendung finden. Wie ist das bei euch? Ist das eigentlich jetzt durch die Digitalisierung und durch viele Teams-Möglichkeiten, digitale Treffen leichter geworden, sich auszutauschen als früher?
Ja, vor allen Dingen durch die Learnings, durch die Corona-Pandemie, wo es ja schlichtweg verboten war, sich live vor Ort zu treffen, hat man da große Schritte nach vorne gemacht. Und das spart natürlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, extrem viel Reisezeit. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es wichtig ist, auch im direkten Austausch miteinander zu sein. Aber wir versuchen natürlich, möglichst effektiv zu arbeiten und dementsprechend nutzen wir diese Möglichkeiten.
Du hast eben schon angesprochen, dass diese Winterpause ja irgendwie besonders ist, weil es gar keine Spiele gibt. Ist das auch für euch eine besondere Situation? Im Grunde gibt es im Moment nur die Weltmeisterschaft für euch auch zu schauen. Ist das besonders?
Ja, live zu schauen, das stimmt. Da gibt es momentan nur die Weltmeisterschaft und einige zweite Ligen spielen weiter. Das bedeutet natürlich nicht, dass man die Arbeit einstellen kann, weil es gibt ja unzählige Möglichkeiten, auf Videomaterial zurückzugreifen von Spielen, die etwas zurückliegen. Und da kann man die Zeit jetzt sehr gut nutzen, um ja rückwirkend Dinge vertiefend aufzuarbeiten oder beziehungsweise auch Spuren nachzugehen und im Videobild daran zu arbeiten.
Das heißt, jetzt schaut man sich auch nochmal viele Spiele an, die man einfach nicht geschafft hat zu gucken?
Die man nicht geschafft hat zu gucken, zum einen, aber auch bei interessanten Spiellernen. Es geht ja dann mehr um einzelne Spiele als um ganze Spiele. Kann man bei einzelnen Spielen natürlich dann nochmal in die Tiefe gehen und sich rückwirkend einige Videos dazu anschauen.
Und ist es Standardprogramm, dass man sich die WM-Spiele anguckt?
Ich muss sagen, natürlich verfolgt man die WM nebenbei, aber das ist jetzt nicht so, dass man das aus Scouting-Sicht detailliert verfolgt. Wir haben einen anderen Fokus, wir haben andere Dinge zu tun, aber natürlich kriegt man das natürlich schon mit, was da gespielt wird, ist ja klar.
Ist das eigentlich so ein, sind da Spieler dabei, die für den HSV ja sicher, also interessant sind wahrscheinlich die meisten Spieler, das ist klar, aber ist das etwas, wo dann vielleicht andere Vereine noch mehr drauf gucken, weil sie auch eventuell die Chance haben, Spieler aus der Kategorie zu verpflichten und bei uns eher nicht?
Ja, ich denke, das kann man schon vereinfacht so zusammenfassen, dass die Spieler, die sich bei einer Weltmeisterschaft ins Rampenlicht spielen, dann tendenziell eher nicht umsetzbar sind für einen Zweitligisten wie den Hamburger SV.
Aber wir hätten ja sogar selber Spieler dort fast gehabt.
Genau, das ist natürlich auch, man kann das ja pauschal nicht sagen oder ausschließen, aber ich sage jetzt mal, eine Weltmeisterschaft gehört jetzt nicht unbedingt zu unseren Kernbeobachtungsmärkten.
Wir wollen später auch nochmal auf unsere Kernkonzepte, Philosophien vom HSV vielleicht auch ein bisschen zurückkommen. Aber wir wollen natürlich auch etwas über dich kennenlernen. Deswegen vielleicht auch mal die Frage, wie bist du, für die, die es noch nicht wissen, denn eigentlich Scout geworden? Wie war dein Werdegang zum Scout?
Ich habe in Osnabrück mit einem Mannschaftskollegen zusammengespielt, den ich heute auch einen guten Freund nennen darf. Und er hat in Leverkusen zu dieser Zeit ein Praktikum im Scouting gemacht. Und ich habe über ihn dann in einer Sommerpause, weiß gar nicht mehr genau wann es war, Jonas Bolt kennengelernt. Für mich war das immer schon auch als Spieler interessant, mal hinter die Kulissen zu blicken und sich darüber Gedanken zu machen, wie der Kader und warum der Kader zusammengesetzt wird. Und durch diesen glücklichen Zufall hat sich dann eine Tür eröffnet im Lizenzscouting von Bayer Leverkusen als geringfügig Beschäftigter, / Praktikant mitzuarbeiten. Und ich habe dann parallel zu meinen letzten 3-4 Jahren als Spieler die Möglichkeit gehabt, da reinzuschnuppern, habe ganz ohne Ende Spiele geguckt, durfte dann glücklicherweise auch an so Scouting-Sitzungen teilnehmen, wie sie dann auch heute Nachmittag stattfindet. Und habe da richtig Lust entwickelt, in diesem Bereich die nächsten Schritte zu machen. Und so bin ich dann in den Bereich reingerutscht. Und als dann die Zeit war, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, stand ich dann so ein bisschen vor der Entscheidung, geht's eher als in diese Trainerschiene oder geht's halt eher in diesen Bereich. Und für mich war dann relativ schnell klar, dass ich eher in den Bereich Scouting, Kaderplanung, Management einschlagen möchte.
Hatte ich denn aber beides schon zu der Zeit als Spieler? Du warst ja Profi ja lange Jahre, auch nicht nur beim VfL Osnabrück, vorher bei Düsseldorf und Bochum. Interessiert, auch Trainer zu werden? Also das war auch eine Möglichkeit. Also generell die Sachen über den Spielerhorizont hinweg haben dich sehr interessiert?
Auf jeden Fall, weil man ja im Laufe der Zeit als Spieler auch die verschiedene Trainer kennengelernt hat, sich auch mal Gedanken gemacht hat, vielleicht noch nicht so sehr direkt in dem Moment, aber etwas später, warum hat was funktioniert und warum hat was nicht funktioniert. Und das Thema Trainer hat mich auch interessiert. Ich bin da allerdings eher in diesem Jahr als Co-Trainer etwas so durch Zufall reingerutscht, habe die Erfahrung aber sehr gerne wahrgenommen und schätze die auch im Nachhinein als sehr wertvoll ein. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, man versucht aus den Dingen zu lernen und deswegen hat mich auch interessiert bei den verschiedenen Trainern, was war gut, was hätte ich vielleicht in der Nachbetrachtung anders gemacht und ja, dementsprechend wertvolle Erfahrung.
Co-Trainer warst du bei Viktoria Köln, bei Marco Antwerpen, richtig?
Richtig.
Das war dann nur ein Jahr, war dann für dich schon klar, dass das nicht die Richtung ist, die du einschlagen wolltest oder war es eher aus der Richtung, weil sich die andere Tür geöffnet hat des Scoutings?
Das ist eine gute Frage. Also klar, dass es nicht der Weg ist, war es nicht, sonst hätte ich es nicht gemacht. Ich wollte die Erfahrung sammeln, habe auch zu der Zeit dann die Trainerlizenz gemacht, die Elite-Jugend zur damaligen Zeit, wo ich einsteigen musste. Und das war auch wirklich sehr wertvoll und hat mir nochmal einen anderen Blick auf den Fußball gegeben. Aber wenn man dann so an die Entscheidung kommt, welchen Weg schlage ich ein, dann muss man sich ja dann für eine Seite entscheiden. Und das war dann für mich relativ einfach, mich dafür eine Seite zu entscheiden, aber es war nicht vorher klar.
So Interesse an bestimmten Dingen und Abläufen geht ja immer einher, auch so ein bisschen mit, dass man das vielleicht selber auch feststellt, dass man das gut kann oder dass man dafür einen Blick hat. War das bei dir auch so, dass, also wie stellt man fest, dass man auch ein guter Scout sein kann?
Oh, das ist eine gute Frage, weil ich kann ja nicht sagen, dass ich ein guter Scout bin. Das müssen ja andere beurteilen. Ich würde mal gut so definieren, dass man das sich erarbeiten kann durch Fleiß und Akribie. Weil wenn wir beide zu einem Fußballspiel hinfahren, dann werden wir im Zweifel den gleichen Spieler gut finden. Aber es gibt halt noch 2000 andere Spieler da draußen. Und wenn man viel guckt, wenn man viel unterwegs ist, wenn man ein großes Netzwerk hat, wenn man fleißig ist, dann kann man sich einen Wissensvorsprung vielleicht auch erarbeiten. Und Spieler miteinander vergleichen, vielleicht auch durch eine gewisse Erfahrung Entwicklungen von Spielern vergleichen. Und darüber arbeitet man sich in diesen Markt und in dieses Thema rein. Ein grundsätzliches Verständnis von Fußball, ein grundsätzliches Interesse, Spieler zu beurteilen und auch detailliert zu beurteilen, sollte natürlich schon da sein. Aber ich glaube nicht, dass man als guter Scout geboren wird und dass man da einfach nur, wenn man da irgendwie eine besondere Gabe hat, dass man dann nur auf seinen Bauch hören muss und dann klappt das immer alles. Sondern das ist auch, wie in jedem anderen Job, viel Arbeit und viel Fleiß und am Ende ja auch eine gewisse Erfahrung.
Gehört da auch viel, also wie viel Bauchgefühl gehört da am Ende auch so zu und wie viel ist es wirklich klassisch auch, ja, ich will jetzt nicht sagen statistischen, aber klare Werte irgendwie zu beurteilen?
Ja, das kann man natürlich prozentual nicht sagen, aber es ist in erster Linie ist es mal Einschätzung, Arbeit und ja Beurteilung von einzelnen Fähigkeiten. In der heutigen Zeit werden auch Daten immer wichtiger, dass man auch nochmal einen objektiven Blick über die Daten über die Leistungsdaten, aber auch über die Intensitäten von Spielern, sich einen objektiven Blick dazu oder eine objektive Meinung noch mit ins Boot holt und darüber diskutiert. Am Ende setzt sich dann aus ganz vielen Einzelteilen ein großes Puzzle zusammen. Und da ist natürlich auch ein Teil das Bauchgefühl und am Ende natürlich auch ein Gespräch mit einem Spieler, Beobachtungen des Spielers. Und das fließt dann alles zusammen und mündet dann am Ende in eine Entscheidung.
Kannst du dich noch an deinen ersten Scouting-Bericht erinnern? Oder als du auch wirklich einen Auftrag hattest, jemanden zu sehen? Weil jeder beobachtet natürlich, wie du gesagt hast, selber so ein Spiel auch und hat eine Meinung. Wenn wir uns ein Spiel angucken, sagt dann jeder, der war heute gut, weil er vielleicht 2 Tore geschossen hat oder besonders viele Zweikämpfe gewonnen hat. Aber
ich glaube, der erste Spieler in Leverkusen war es tatsächlich so, ich habe einen Zugang bekommen zu einer Plattform, wo ich die Spieler gucken konnte und einfach einen Namen. Und dann wurde mir nichts vorgegeben, sondern wird nur gesagt, guck den Spieler mal an und schreib mal deine Meinung dazu. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das der Spieler Rugani, der damals von Juventus Turin, meine ich, ausgeliehen war an den FC Empoli. Und dann bin ich einfach in der Serie A eingestiegen und habe mir den Spieler, 3-4 Spieler angeguckt und habe meine Meinung dazu geschrieben. Frag mich jetzt bitte nicht, ob die gut oder schlecht war. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr, aber ich kann mich an den erinnern, dass das, glaube ich, der erste Spieler war, über den ich einen Scouting-Bericht schreiben musste.
Hast du den Weg denn verfolgt? Was macht der heute?
Ja, der hat sich gut entwickelt. Der war dann noch, bei Juventus Turin gespielt. Ist, glaube ich, auch A-Nationalspieler geworden. Also hat sich nicht so schlecht entwickelt.
Aber dann bewerten im Grunde auch andere, was du genau zu dem aufschreibst. Das ist nicht die üblichen, ich sag jetzt mal, oberflächlichen Sachen sind, die wahrscheinlich jeder Fußballinteressierte irgendwie aufschreiben würde, sondern schon ein bisschen inhaltsstärker? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, man hat schon in Anführungsstrichen so eine Checkliste, die man abarbeiten kann, die mal detaillierter und mal weniger detailliert ist, wo man schon auf alle Facetten, die so ein Spieler hat, achten möchte. Man kann in einem Spiel jetzt nicht unbedingt immer alles gleich sehen, sondern da muss man natürlich tiefer einsteigen und mehr schauen. Aber natürlich, das sind mehr körperliche Voraussetzungen und dann ganz einfach runtergebrochen das Spiel mit dem Ball und das Spiel gegen den Ball. Und das sind die wesentlichen Oberpunkte. Und ja, in diesen Oberpunkten gibt es natürlich zahlreiche Unterpunkte, die da mit reinspielen, auf die man achten kann.
Gibt es eigentlich gewisse Lehrgänge, die man dafür besuchen kann oder das ist ja kein klassischer Ausbildungsberuf. Man kommt da mit Erfahrung vielleicht rein vom Fußball. Muss man dafür hoch Fußball gespielt haben? Was muss man noch so mitbringen? Also, weil es ja eben kein klassischer Lehrberuf ist.
Ja, es gibt mittlerweile den einen oder anderen Lehrgang an verschiedenen Fernuniversitäten bzw. Instituten, die sich so ein bisschen darauf spezialisiert haben und die da verschiedene Lehrgänge anbieten. Grundsätzlich würde ich mal sagen, es ist vergleichbar mit einem Trainer. Ich glaube, man muss auch nicht die Champions League gewonnen haben, um ein guter Trainer zu werden. Natürlich hilft das, wenn man eine gewisse Erfahrung auch vielleicht als Spieler hat, oder es kann helfen. Aber wenn ich dann auch einen Blick auf mein Scouting-Team werfe, das ist auch im Bund zusammengesetzt aus verschiedenen Blickwinkeln. Da gibt es vielleicht einen Ex-Spieler, da gibt es aber auch jemanden, der was ganz anderes gelernt hat, der Quereinsteiger ist. Dann gibt es jemanden, der mal vielleicht in der Analyse bei einem Verein gearbeitet hat und darüber den Weg gewählt hat. Vielleicht auch einen Trainer, der mal als Trainer gearbeitet hat. Also das ist bunt zusammengewürfelt und auch da, das sehe ich auch wie eine Mannschaft, ist es gut, wenn man verschiedene Charaktere und verschiedene Blickwinkel auf die Dinge hat.
Werden die denn auch für die speziellen Sachen eingesetzt? Gibt es eigentlich auch so Spezialisten für Defensive, Offensive oder wird das bunt gemischt?
Das wird ehrlich gesagt bunt gemischt. Also da geht es dann eher nach Regionen und Märkten, nach denen eingesetzt wird, jetzt nicht nach Position oder nach Offensive oder Defensive.
Du hast eben deinen ersten Scouting-Bericht erwähnt. Ich habe auch in der Recherche eine Geschichte gehört, dass du losgeschickt worden bist, wirklich im Stadion gesessen hast, um einen Spieler zu beobachten. Und dann wurde aber nachher, und das war Matteo Damian.
Genau, den musste ich schauen. Und ich wurde hinterher nach Brozovic gefragt. Und ich muss ehrlich zugeben, ich wusste, dass er mitgespielt hat, weil ich die Aufstellung gesehen habe. Aber ich glaube, das war dann auch schon alles, was ich zu dem Spieler sagen konnte.
Und sind das dann so die Sachen, wo man mitbekommt und man muss auch ein bisschen den Horizont erweitern, wenn man so ein Spiel guckt?
Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe, mit Erfahrung und mit ein bisschen mit Learnings, weil ich wollte da hinfahren und ich wollte alles zu dem Spieler aufsaugen, für den ich da hingeschickt wurde, und habe mich dann auch gemäß meines Auftrags dann halt voll drauf konzentriert. Aber natürlich ist es auch total wichtig und erforderlich, dass man den Blick auch etwas weiter schweifen lässt und auch die anderen Spieler wahrnimmt. Das ist aber ein Thema, und das finde ich wirklich, ist was man erst lernen muss, weil einen Eindruck von 22 Spielern, einen detaillierten Eindruck von 22 Spielern zu bekommen, ist schlicht nicht möglich. Und wenn man dann schon viele Spieler kennt und weiß, wo die spielen und vielleicht die schon gesehen hat, dann fällt es natürlich viel einfacher, auf die einzelnen Spieler auch in der Gesamtheit zu achten, als wenn man dann halt völlig blauäugig zu einem Spiel fährt und nur auf einen Spieler achtet, dann geht natürlich viel verloren.
Wir haben bei uns ja auch das Stilmittel, dass wir auch von bekannten Kollegen Fragen bei uns einspielen. Und wir haben in dem Zuge auch einen von jemandem, den du auch sehr gut kennst.
Hallo Klaus, grüße dich. Wie ich höre, bist du beim HSV-Podcast zu Gast. Und da ist mir doch direkt eine Frage in den Sinn gekommen, die ich dir gerne schon länger mal gestellt hätte. Wer hatte im Laufe deiner Karriere die beste breite Seite von all deinen Mitspielern, mit denen du zusammenspielen durftest? Ich freue mich auf die Antwort und sende die besten Grüße von Düsseldorf nach Hamburg. Pass auf dich auf. Bis dann. Ciao, ciao.
Das war Christian Weber.
Ja, erstmal danke für die Frage. Ich weiß auch, glaube ich, worauf er abzielt. Ich hatte ja nicht so viele Stärken als Spieler, was das Spiel mit dem Ball oder die technische Qualität am Ball angeht. Das Einzige, worüber wir auch häufiger gelacht haben, ist mein Schuss mit der breiten Seite. Der war tatsächlich relativ gut. Also ich konnte relativ gut putten, auch aus größeren Distanzen. Und dementsprechend zielt er wahrscheinlich darauf ab. Wer jetzt danach mir auf der 2 ist, das müsste ich ehrlich gesagt nochmal recherchieren. Da fällt mir jetzt gerade ehrlich gesagt gar keiner ein.
Okay, ich glaube, er wollte auch auf deine breite Seite anspielen. Christian Weber ist auch ein ehemaliger Mitspieler von dir, der jetzt Sportdirektor bei Fortuna Düsseldorf ist. Wie ist der Austausch mit anderen Vereinen? Den kennst du nun selber aus sehr gut auch. Ihr habt auch, soweit ich weiß, bist du auch Patenonkel seines Sohnes, richtig?
Seiner
Töchter und er ist Patenonkel deines Sohnes.
Korrekt, so, genau. Richtig. Ja, speziell jetzt auf Chris abzuzielen. Chris ist ein guter Freund von mir geworden über all die Jahre. Wir sind sehr, sehr eng zusammengewachsen, was man ja dann auch daran sieht, dass wir Patenonkel von den jeweiligen Kindern sind. Da ist der Austausch natürlich sehr eng. Was ich sagen muss, inhaltlich war der Austausch schon mal besser über Sport und über Spieler, weil als ich für Bayer Leverkusen tätig war und Chris für Fortuna Düsseldorf, da konnte man ja teilweise auch mal Wissen tauschen und mal den einen oder anderen Tipp rüberschieben. Jetzt muss man sagen, fischen wir mehr oder weniger im gleichen Becken und dementsprechend ist der inhaltliche Austausch über gesichtete Ergebnisse oder gesichtete Spiele am Wochenende deutlich reduziert, was ich auch tatsächlich schade finde, weil ich Chris als alleine als von Einsatz hat als Mensch, aber natürlich auch von seiner fachlichen Expertise extrem schätze und mich immer sehr gerne mit ihm auch über Fußball und über inhaltliche Themen austausche. Aber rein auf Spieler bezogen ruht das jetzt seit den ein oder anderen Jahr.
Merkt man das dann selber in den Gesprächen oder habt ihr da mal offen drüber gesprochen? Du, jetzt können wir nicht mehr, wir sind jetzt im gleichen Becken unterwegs, lass uns mal bitte nicht mehr da, oder frag mich gar nicht erst, oder wie?
Ja, das ist selbsterklärend. Also da muss man gar nicht groß drüber sprechen, aber wir haben schon auch drüber gesprochen, dass das ja für beide völlig logisch ist und dementsprechend, da muss man gar nicht groß drüber sprechen, das erklärt sich von selbst.
Wie ist denn generell dieses Thema zu bewerten? Als Scout ist man ja auch oftmals wahrscheinlich undercover unterwegs, oder ist man es nicht? Oder spricht man auch offen, also mit wem spricht man offen damit, außer mit seinem Team? Kann man das?
Also ich glaube, undercover ist mittlerweile, vielleicht für den Betrachter von außen ist man noch undercover unterwegs, aber wenn ich jetzt daran denke, wenn man in Dänemark, Belgien, Schweiz oder Österreich irgendwo im Stadion sitzt, mindestens 5 Leute kennt man in dem Stadion. Also mit undercover hat das in der Szene in Anführungsstrichen nicht mehr viel zu tun. Wie man sich austauscht, natürlich manchmal kann man sich ein bisschen besser austauschen, wenn es vielleicht eher irrelevant ist. Manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen mehr zuhören, als darüber zu sprechen. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Strategie in diesen Gesprächen. Aber ja, es ist kein Geheimnis, wenn man irgendwo im Stadion sitzt. Aber warum man im Stadion sitzt, muss man ja nicht unbedingt verraten.
Schaut man dann auch mal, wer neben einem sitzt und denkt, das sind dann vielleicht Mitbewerber um die gleichen Spieler, die man vielleicht gerade sichtet?
Ja, man schaut schon, wer da sitzt, aber man weiß ja nicht, warum derjenige da ist und man weiß natürlich auch nicht, auf welcher Position die andere Mannschaft oder der andere Verein sucht, welches Profil er sucht etc. Das passt ja auch nicht jeder Spieler zu jedem Verein. Von daher, natürlich nimmt man das wahr, aber tatsächlich ist man dann eher bei sich selbst und versucht, die besten Ergebnisse abzuschöpfen an dem Tag und das interessiert dann eigentlich weniger. Ist ganz nett, wenn mal jemand da ist, weil man vielleicht auch mal im Ausland eine Fahrgemeinschaft bilden kann oder sich gemeinsam organisieren kann. Also das ist jetzt nicht das Geheimnis, aber das Inhaltliche bleibt dann schon bei uns.
Also Fahrgemeinschaften bildet man eventuell auch mal mit jemandem vom anderen Verein?
Ja, wenn das im Vorfeld klar ist. Also ich spreche jetzt meinen Scouting-Plan nicht mit anderen 10 Vereinen ab, um zu gucken, ob jemand den gleichen Plan hat wie ich. Das natürlich nicht. Aber ich denke jetzt gerade an Jugendturniere, wenn man bei einer U19, U20, U21 EM sitzt, Da sind natürlich fast alle Vereine vertreten und dann spricht man sich im Vorfeld vielleicht schon ab und sagt, sag mal, in welchem Hotel übernachtest du, wie machst du es organisatorisch? Und dann gleicht man sich da teilweise schon an, um dann gemeinsam die Tour noch zu machen.
Wie erklärst du denn eigentlich deinen Job? Also wenn du jetzt jemanden das vielleicht auch erklären müsstest, der gar nicht mit Fußball zu tun hat?
Ja, vereinfacht gesagt, versuche ich mit meinem Team die besten möglichen Spieler zu finden, die zu unserem Verein passen und die für uns machbar sind. Und im nächsten Schritt versuche ich mitzuhelfen, die Spieler davon zu überzeugen, dass der HSV für sie der richtige Schritt ist.
Sehr schön. Das habe ich natürlich nicht ohne Grund gefragt. Wir haben auch eine Anschlussfrage, die interessant ist.
Hallo Klausi, hier ist deine Frau. Als wir uns vor vielen Jahren kennenlernten, warst du nicht so ganz ehrlich zu mir bezüglich deines Berufs und deines Studienschwerpunkts. Vielleicht magst du ja mal von dem Abend erzählen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und bis später.
Jetzt wird es natürlich sehr privat. Yeah. Lustig. Ja, als ich meine Frau kennengelernt habe, da waren wir mit der Mannschaft von Fortuna Düsseldorf am ersten Mannschaftsabend der Saison unterwegs. Die Stimmung war sehr ausgelassen, die neuen Spieler mussten singen und etc. Das heißt, wir waren vielleicht auch nicht mehr ganz nüchtern und ich hatte sie dann da gesehen und wie sich heute herausgestellt hat, war der Blick damals schon ganz gut, also ich lag nicht falsch. Habe sie dann angesprochen und wir fanden es ganz lustig, uns irgendwie andere Namen und andere Berufe zuzuteilen. Und ich glaube, ich war an dem Abend Dennis und habe Maschinenbau in Dortmund studiert. Ich weiß nicht warum, aber anscheinend fand sie den Dennis, der Maschinenbau in Dortmund studiert, auch ganz okay. Von daher ganz
okay. Sehr gut. Sprecht ihr da manchmal noch drüber?
Ja, wie du siehst, ist das ja scheinbar hängen geblieben. Ich habe es dann relativ schnell aufgeklärt und ja, wie gesagt, es war nicht die schlechteste Entscheidung. Wir sind jetzt mittlerweile seit 2014 verheiratet und haben zwei Kinder. Also es hat sich alles zum Guten gewendet.
Sehr gut, aber es war kein Schutz, dass du nicht erzählen wolltest, du wolltest Fußballer, weil dann...
Ja, vielleicht auch ein bisschen, weil da natürlich sehr, sehr viele Fußballer an dem Abend in diesem einen Club waren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist überhaupt nicht oder war überhaupt nicht fußballaffin zu dieser Zeit. Ich glaube, Fortuna Düsseldorf, sie kam damals auch nicht aus Düsseldorf. Also Fortuna Düsseldorf, selbst wenn ich ihr erzählt hätte, dass ich Spieler bei Fortuna Düsseldorf bin, hätte das an der ganzen Tatsache überhaupt nichts geändert, weil sie wahrscheinlich weder wusste, was Fortuna Düsseldorf ist, in welcher Liga die spielen. Und sie es auch schlichtweg nicht interessiert hat, ob man Fußballspieler ist oder halt Maschinenbau studiert.
Was ja prinzipiell sehr gut ist, das dann eher auf den Charakter und den Menschen geht.
Das schätze ich im Übrigen auch sehr an meiner Frau, dass sie da auf dieses ganze Fußballbusiness sehr wenig Wert legt und dass sie mich da unterstützt, aber was den Job angeht, auch sehr in Ruhe lässt.
Du warst damals ja noch Fußball. Ist es richtig, dass sie auch das erste Spiel, was sie von dir im Stadion gesehen hat, dann das Aufstiegsspiel war von der dritten in die zweite Liga?
Ja, das habe ich natürlich dann ganz geschickt eingefädelt. ich hatte ihr dann irgendwann nach längerer Zeit, als wir uns mal wieder gesehen haben, gesagt, hör mal, du kannst ja auch eigentlich, wenn du Lust hast, mal zum Spiel kommen. Und das eine oder andere Mal konnte sie dann nicht. Und das war dann halt das letzte Spiel dieser Saison. Und sie hat dann gesagt, an dem Wochenende könnte sie. Und dann habe ich natürlich noch schnell zwei Karten für sie und für ihre beste Freundin organisiert. Und ich glaube, sie dachte, sie kommt auf irgendeinen Amateursportplatz und guckt sich ein Fußballspiel an. Und sie ist dann im Stadion mit, keine Ahnung, 55.000 Zuschauern gelandet und hat dann dieses legendäre Aufstiegsspiel gegen Bremen 2 im Stadion gesehen. Und das war natürlich auch ein toller Moment, der größte Moment in meiner Karriere als Spieler, dieser Aufstieg damals mit Fortuna Düsseldorf. Also war ein großartiger Tag und war auch ganz cool, dass sie da war.
Und dann im Grunde auch der Beginn nochmal einer intensiveren Beziehung.
Genau, das war dann das war ein weiterer Schritt. Und um die Zeit herum, 2009, sind wir dann auch zusammengekommen,
ja. Hat sich ja das richtige Spiel ausgesucht.
Absolut.
Du hast es eben angesprochen, wie gut ist es auch, so einen Gegenpart zu haben, der jetzt nicht unbedingt da auch, der einen so ein bisschen auch einen Ausgleich gibt in einem ja doch sehr stressigen und intensiven Job?
Ja, das ist super wichtig, weil meine Frau mir zum einen komplett den Rücken frei hält, mir ganz, ganz viele Freiheiten lässt, dass ich halt immer und eigentlich 24/7 für den Beruf da sein kann. Natürlich versuche ich mir auch meine Auszeiten zu nehmen. Es gelingt mir mal besser und mal schlechter. Aber was ich natürlich super wichtig finde, ist, dass man sich da im Privaten nicht auch noch inhaltlich über Fußballspieler, Fußballspiele oder Spielverläufe oder Ergebnisse austauschen muss, sondern dass sie dann ja ein Stück weit ein Gegenpol ist und mich dann auch immer wieder erdet und auch immer wieder schaut, dass man auch den Fokus nicht verliert, dass es auch andere wichtige Themen gibt außer Fußball.
Und da spielen die Kinder wahrscheinlich auch nochmal.
Ne? Ja, die sind natürlich das Allerwichtigste. Die stehen außer jeder Diskussion.
Wie sehr nehmen die das schon wahr eigentlich, HSV und Fußball?
Mittlerweile mit 7 und 5 extrem. Also ich glaube, ganz verstanden, was ich mache, haben sie noch nicht. Aber vor allen Dingen mein Sohn ist natürlich sehr fußballaffin mittlerweile und ist auch häufiger mit dem Stadion oder die ganze Familie ist schon häufiger mit dem Stadion. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob da der HSV oder der Dino Hermann momentan die größte Attraktion ist. Aber da kriegen wir das Verhältnis wahrscheinlich auch zukünftig immer besser hin.
Irgendwann vielleicht auch der Vater und das, was er tut. Ja, genau. Gibt es dann vielleicht auch mal Tipps. Kinder ist ein gutes Stichwort. Du hast selber ja lange Zeit Fußball gespielt, hast auch schon früh damit angefangen. Welche Erinnerungen hast du selber mit deinen ersten Begegnungen mit Fußball?
Ich weiß noch, dass das in der Grundschule war, dass viele meiner Klassenkameraden damals Fußball gespielt haben und meine Mutter nicht so ganz Fan von Fußball war, weil sie, glaube ich, auch nicht wollte, dass ich allzu viele Kopfbälle mache. Ich glaube, das war so ein bisschen ihre Sorge. Aber ich habe sie dann überredet bekommen, dass ich auch mal zum Training mit darf. Und ja, dann war es relativ schnell gelaufen und dann hat sie mich auch nicht mehr losgelassen.
Du hast beim TuS Wengern angefangen, ist das richtig?
Das ist richtig.
Ich habe in der Recherche festgestellt, die bieten ja keinen Fußball mehr an. Was ist
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß aber, dass es den Platz noch gibt. Ein sehr schöner Platz oben auf dem Berg. Wird immer versucht einzuzäunen und die Drehkreuze abzuschließen. Aber ich, als ich das letzte Mal zu Hause war, habe ich gemerkt, es gibt immer noch Jugendliche, die daneben ein Loch reinschneiden. Und da wird also noch regelmäßig gekickt. Also die Anlage ist schön, aber was genau jetzt bei TuS Wengern da los ist, das weiß ich gar nicht genau.
Vielleicht habe ich es auch übersehen. Aber mir war so die angebotenen Sportarten, da war Fußball nicht mehr aufgeführt, zumindest da. Vielleicht ist es auch ein anderer Zweig. Hast du denn selber früher das Loch reingeschnitten und bist da?
Ja, früher war der noch offen.
Der war
durfte
offen,
man noch, war noch frei zugänglich.
Okay. Und du bist dann zu Borussia Dortmund in die Jugend gekommen.
Genau.
Wurdest du da auch schon gescoutet?
Das lief damals über die Kreisauswahl Hagen. Und dann hatte man verschiedene Sichtungsturniere gegen andere Kreisauswahlmannschaften. Und da hat wohl jemand von Borussia Dortmund zugeschaut. Und dann bin ich darüber gewechselt.
Damals wahrscheinlich auch noch ein Trainer, der auch noch im Jugendbereich auch gleichzeitig das Scouting übernommen hat.
Genau, ja, nehme ich an.
Welche weiteren Erfahrungen hast du damals so im Bereich Scouting gemacht? Du bist ja dann ja von Borussia Dortmund zum VfL Bochum gegangen in der U14.
Genau,
wie
also
ist das abgelaufen?
Mit Scouting eigentlich gar nicht. Da habe ich gar keine Berührungspunkte gehabt. Das lief über einen Trainer, der mich schon aus Wengern kannte und der mich dann angerufen hat und gefragt hat, ob ich zum VfL Bochum wechseln wollen würde. Und das hat sich dann angeboten und dann bin ich, glaube ich, 8 Jahre beim VfL gewesen.
Und ein richtiger Pottjunge, weil du bist ja eigentlich in der Nähe von München, zumindest gebürtig.
Ja. Genau, gebürtig aus Bayern und dann haben sich meine Eltern relativ früh getrennt und ich bin mit meiner Mutter und meinem Bruder nach Wetter an der Ruhr gezogen, sprich ins Ruhrgebiet und bin dementsprechend im Ruhrgebiet auch aufgewachsen und würde das auch so ein bisschen als meine Heimat oder meine Herkunft bezeichnen.
Und hast du da auch als Jugendlicher dann die typischen Bolzplätze aufgesucht und bist erst spät abends mit zerrissener Hose wieder nach Hause gekommen?
Ja, jetzt muss man ja aufpassen, dass man nicht so dieses Klischee bedient und der letzte Straßenfußballer etc. Ja. Aber ich war tatsächlich auf eben diesem besagten Fußballplatz, war damals schon in Kunstrasen, also wir waren da schon relativ fortschrittlich in Wengern. Da habe ich ja wohl wirklich die meisten Stunden meiner Jugend verbracht und sehr, sehr viel Fußball gespielt, vor dem Training, nach dem Training dann auch und am Wochenende und in den Ferien sowieso. Also von daher, da bin ich groß geworden.
Und der Traum, Profifußballer zu werden, hat gelebt? Also
Ich muss sagen, ich komme nicht aus einer Fußballerfamilie. Das bedeutet, ich hatte jetzt nicht so diesen Draht, dass ich sage, ich möchte auch Fußballer werden, wie mein Großvater oder Ähnliches, sondern es ist eigentlich immer so Step by Step passiert. Ich hatte einfach große Lust zu kicken, bin von Jahr zu Jahr dann dabei geblieben. Entschuldigung. Hab mich Jahr für Jahr auch beim VfL Bochum dann in die nächsthöhere Mannschaft, sag ich mal, hochgekämpft, hochgespielt, bis ich dann irgendwann am Ende in der U19 mit um die deutsche Meisterschaft gespielt habe. Und dann hat man so gemerkt, hey, wir sind gar nicht so schlecht und vielleicht geht da mehr. Dann ist man über die Oberligamannschaft, also damals war das die vierthöchste Spielklasse, ja, in den Seniorenbereich reingekommen. Und ja, dann hat man irgendwie schon gemerkt, hey, irgendwie vielleicht geht da noch mehr. Aber dass ich jetzt sage, da war von klein auf der Traum, Profi zu werden. Also der Ehrgeiz war früh da und der Wunsch. Aber jetzt, das war jetzt nicht irgendwie vorgezeichnet oder ein klares Ziel.
Wir sind ja hier bei unserem Recruiting-Partner Advergy. Die suchen Fachkräfte aus der IT- und Baubranche. Deshalb mal die Frage, gab es bei dir eigentlich etwas anderes außer Fußball? Gab es einen Plan B, was du hättest machen können?
Den gab es tatsächlich. Mit meinem besten Kumpel damals viel fürs Abitur damals gelernt. Und da gab es schon die eine oder andere Idee, ob man, also das eine wäre natürlich irgendwie gewesen, im Sport zu bleiben und Sport zu studieren. Aber es gab auch mal so eine kurze Idee, vielleicht in den Medizinbereich abzudriften und so ein Medizinstudium zu zweit dann mal anzugehen und aufzuzäumen. Aber ich bin ganz froh, dass es am Ende anders gekommen ist.
Zu zweit, ihr habt euch abgewechselt mit den Abi-Prüfungen.
Wahrscheinlich.
aber wenn du das mit heute vergleichst, ist das, du warst dann ja auch bei Borussia Dortmund, beim VfL Bochum, sind ja heute auch andere Strukturen im Nachwuchsbereich. Wie nimmst du das wahr? Also sind die Erfahrungen, die du damals gemacht hast, wichtig für deinen heutigen Job und den Vergleich mit den Nachwuchsleistungszentren heute?
Oh, das ist eine gute Frage. Da habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Was man natürlich sagen muss, ist, wenn ich dann unseren Campus sehe und die Möglichkeiten, die da sind, das sind natürlich nicht nur zwei, sondern drei Welten, die dazwischen liegen, zwischen dem, was damals beim VfL Bochum in der Jugend möglich war, mit zwei Ascheplätzen. Wir hatten einen Kunstrasen, der an Spieltagen als Parkplatz genutzt wurde. Und man war dankbar, wenn man da einmal oder zweimal die Woche auf diesen Kunstrasen durfte. Und wenn ich dann das sehe, was jetzt hier mittlerweile, also beim HSV natürlich besonders gut, aber auch bei anderen Vereinen mittlerweile richtig gut ist, dann haben die Jugendspieler natürlich da ja rein von der Infrastruktur her ganz andere Möglichkeiten. Aber es hat sicherlich nicht geschadet, damals auch auf der Asche mal zu grätschen und mal zu merken, dass das auch am Knie und am Oberschenkel ein bisschen wehtun kann. Aber wie gesagt, was ich da jetzt als Erfahrung abschöpfe, kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen.
Wie ist beim HSV denn dieses die Jugendscouting? Das ist ja nochmal ein extra Bereich. Ab wann scoutet ihr mit eurer Abteilung? Und wie ist die Abgrenzung zum Jugendscouting beim HSV oder Nachwuchsscouting?
Ja, ich würde da gar nicht gerne von einer Abgrenzung sprechen, weil wir am Ende ein großes Team sind und da Hand in Hand arbeiten. Wir profitieren natürlich oben extrem von den Vorarbeiten, die halt unten gemacht wurden. Natürlich müssen wir relativ weit unten anfangen, weil wir ja auch Spieler brauchen in unseren jüngsten Mannschaften. Da ist das Scouting natürlich komplett lokal beziehungsweise regional und das nimmt dann nach oben hin immer mehr zu, dass man das Einzugsgebiet des Scoutings natürlich vergrößert, ist ja selbsterklärend. Wir jetzt im Lizenzscouting, wir würden dann so ab dem Übergangsbereich einsteigen, also im Prinzip alle Spieler, die in irgendeiner Weise eine Relevanz für die Lizenzmannschaft haben. Und das bedeutet natürlich auch Spieler, die den Weg über die U21 in die Lizenzmannschaft schaffen können. Da sind wir auch im Thema, aber wie ich schon gesagt habe, wir sind da total im engen Austausch und das ist eigentlich ein großes Team. Und da gibt es eigentlich keine Abgrenzung in dem Sinne.
Gibt man sich dann selber auch, es gibt sicherlich dann auch Rückschlüsse darauf, wie schnell sich jemand entwickelt hat. Gibt es da so Abgrenzungen? Man muss bestimmte Sachen auch bis zum bestimmten Alter schon können oder muss man bestimmte Eigenschaften zeigen? Ist ja eigentlich sehr interessant, wie früh dann zum Beispiel ein gewisser Ehrgeiz oder so vorhanden ist, aber vielleicht sich noch nicht umschlägt in die Umsetzung auf dem Fußballplatz.
Ja, ganz interessant und ganz ganz unterschiedlich, weil ich finde, es gibt natürlich Dinge, die kann man nicht mehr lernen. Also wenn man 1,70 Meter ist mit 19, dann wird man wahrscheinlich keine 2 Meter mehr mit 21 sein. Das ist klar, eine gewisse Athletik, physische Voraussetzungen. Da gibt es natürlich auch die Spätentwickler, wo man ein bisschen Geduld haben muss und wo man manche Entwicklung vielleicht auch einfach nicht vorhersehen kann. ja, es gibt keine Glaskugel, in die man reingucken kann und auch keine Schablone, wo alle Spieler, nach der sich alle Spieler gleichermaßen entwickeln, sondern da gibt es immer verschiedene Wege. Es gibt Spieler, die brauchen vielleicht den zweiten Bildungsweg, die brauchen einen Tacken länger, bis vielleicht der Groschen fällt oder bis die physische Entwicklung nachgezogen ist. Aber wie du gerade schon gesagt hast, Themen wie Mentalität oder, also das Wort Mentalität ist ja so ein bisschen mittlerweile ausgereizt, aber eine gewisse Einstellung, ein gewisser Arbeitsethos. Wenn man das sieht, diese Jungs, die haben tatsächlich natürlich dann die Möglichkeit, auch über den zweiten Bildungsweg sich das noch zu erarbeiten. Aber wie schon gesagt, eine Schablone gibt es da nicht.
Ändert sich das auch in der heutigen Zeit oft, was für Spielertypen man sucht oder was dann aus dem Nachwuchsbereich auch entwickelt wird? Weil häufig gibt es ja dann ja auch, wird ja sowas auch über Ausbildung diskutiert. Was müsste man können? Wie wird das Konzept in einem Nachwuchsleistungszentrum gelebt? Gerade auch im Großen, auf dem großen Bezug auf den DFB, dann sagt man, muss wieder mehr 1-gegen-1 Spieler ausbilden oder man muss mehr andere Systeme spielen können. Welchen Einfluss hat das auf so generelle Scouting-Arbeit?
Ja. Ist natürlich ein Riesenthema, wo ich wahrscheinlich jetzt auch nicht der beste Ansprechpartner bin, weil das nicht mein Fachgebiet ist und ich jetzt da auch niemandem zu nahe treten möchte, was die Ausbildung oder die gesamtheitliche Entwicklung des Fußballs oder der Ausbildung im Fußball angeht. Ich glaube schon, dass da sehr gute Arbeit gemacht wird und dass es dann auch ein Stück weit zu einfach ist, jetzt nach 3 Spielen bei der WM einen Trend abzuleiten und zu sagen, wir müssen jetzt die komplette Ausbildung über den Haufen werfen und alles neu machen. Natürlich muss man sich Gedanken machen, wie man das optimieren kann, dass man vielleicht wieder einzelne Positionen besser ausbildet. Aber wie schon gesagt, das ist nicht mein Schwerpunktthema. Ich finde, im Scouting spielt das alles eigentlich jetzt im klassischen Scouting keine Rolle, weil wir beurteilen ja das, was wir sehen. Und wir müssen die einzelnen Fähigkeiten und Kriterien der Spieler beurteilen. Und das hat jetzt weniger mit der, oder wir sind jetzt weniger dafür verantwortlich, wie Spieler ausgebildet werden.
Wenn wir noch einmal zurückkommen auf deinen Werdegang im Fußball, bist du denn wirklich auch einmal gescoutet worden oder bewertet worden? Gibt es sowas, was du dann in deiner Funktion jetzt irgendwann mal gehört hast? Oder?
Der ein oder andere Kollege hat mich dann mal spielen sehen bei Fortuna Düsseldorf, der ein oder andere ältere Kollege vor allen Dingen, aber ich kann mich jetzt nicht, ich habe zumindest keinen Bericht über mich selber gelesen.
Du warst Profi in der zweiten Liga. Stimmt es, dass du sogar fast dein Bundesliga-Debüt gegen den HSV gegeben hättest im Dress vom VfL Bochum?
Ja, das ist ein bisschen hypothetisch jetzt zu sagen, ob ich es fast gegeben hätte. Ich war tatsächlich beim letzten Spieltag, ich weiß gar nicht mehr in welcher Saison das war, im Kader mit dem VfL Bochum unter Peter Neururer damals. Und in den letzten, wir haben 1-0 geführt. Momo Diabang hatte das 0-1 geschossen. Wir waren leider schon abgestiegen, also es war jetzt nicht mehr allzu viel Druck für uns auf dem Kessel und dann am Ende kam der ein oder andere Turm vom HSV nochmal mit nach vorne und dem uns ordentlich eingeschnürt und da hatte ich mit 1,90 die Hoffnung, dass ich vielleicht für die letzten 1-2 Minuten noch mitwirken darf und mitverteidigen darf, aber ich hatte das Pech, dass ein Mannschaftskollege von mir, ich glaube 1,92 Meter war und dann ist der die Entscheidung ist wahrscheinlich aufgrund der 2 Zentimeter auf ihn gefallen.
Schade, hättest du gerne gehabt, das Spiel wahrscheinlich.
Ja, also den Haken hinter erste Bundesligaspiel, den hätte ich natürlich super gerne mitgenommen, das ist ja gar keine Frage. Ich bin aber auch realistisch und konnte, glaube ich, das war auch eine Stärke von mir, dass ich meine Stärken und Schwächen ganz gut einschätzen konnte. Und ich bin tatsächlich auch kein Erstligaspieler gewesen und dementsprechend geht das auch in Ordnung so, dass da eine Null steht bei Erstligaeinsätzen, aber das bedeutet natürlich nicht, dass ich diesen Einsatz nicht gerne eingesammelt hätte, klar.
Hast du das eigentlich schon immer so gesehen, auch damals? Oder war damals eigentlich für dich auch so, warum jetzt geht's noch hoch?
Also, nein, also
holt mich keiner, oder?
Da muss ich ehrlich sagen, ich konnte mich wirklich gut einschätzen und ich glaube, dass ich eine gute Wertigkeit für einige Mannschaften hatte und dass ich dann auch dass ich damit hochgeschwommen bin mit Fortuna Düsseldorf und ich hatte sicherlich auch meinen Anteil an dem Aufstieg. Und konnte dann auch in den ersten 2 Jahren über 50 Zweiligaspiele machen. Also dafür war ich auch sehr dankbar. Aber unterm Strich war für mich auch, also die zweite Liga, das Limit, wo ich auch selber gesagt hätte, erste Liga, ach, weiß ich nicht.
Wir kommen noch einmal zu unserem Recruiting- und Exklusivpartner Advergy.
Was macht Advergy als Partner aus? Advergy hat eine sehr mitarbeiterorientierte Kultur. Die Geschäftsführung hatte zum Beispiel die ganzen Mitarbeiter beim Relegationsspiel gegen Hertha BSC in den VIP-Bereich des Volksparkstadions mitgenommen. Sprich, die Philosophie ist sehr mannschaftsorientiert. Gemeinsam zum Mittagessen, ein gemeinsamer Dresscode-Gedanke und viel zusammen feiern, locker unter sich sein und professionell sowie erfolgreich auf dem Spielfeld. Das zeichnet die Advergy-Mannschaft aus. Die Chefs sind genauso nah wie ein Trainer beim HSV. Ganz innovativ gibt es dort ab Oktober sogar eine 4-Tage-Woche. Wenn ihr mehr über dieses Unternehmen erfahren wollt, ob als eigenes Unternehmen, als Arbeitnehmer oder Interesse an einer Karriere als Berater haben solltet, schaut gerne in den Shownotes vorbei. Da haben wir alle sozialen Kanäle von Advergy verlinkt. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit unserem Podcast.
Wir wollen jetzt mal eine Frage hören von jemandem, mit dem du sehr viele Spiele zusammen bestritten hast.
Hey Klausi, entschuldige bitte für meine Stimme. Ich bin leider ein bisschen angeschlagen, wobei das schon eher Richtung Männergrippe geht. Also mich hat schon ordentlich erwischt, aber ich habe halt gehört, dass du im nächsten Podcast bist und da dachte ich mir, komm, da willst du auch deinen Senf dazugeben und dir natürlich eine Frage stellen. Also erstmal muss ich sagen, dass ich an die Zeit in Düsseldorf mit dir als Zimmerkollegen gerne zurückdenke. War echt schön, so einen geilen, lustigen Typen mit dir als Zimmerpartner gehabt zu haben. Und wir haben natürlich einen geilen Ablauf gehabt und immer jede Menge Filme geguckt abends. Da wollte ich fragen, der geilste Film, den wir zwei zusammen gesehen haben, war welcher? Hau raus, würde ich gerne hören. Ansonsten kannst du ja noch erzählen, was wir für Abläufe hatten im Hotel, auch am nächsten Tag, was für ein Quatsch das war und was uns noch so passiert ist. Also erzähl ein bisschen, liebe Grüße in diesem Sinne, dein Lumpi, ciao, ciao.
Ja, sensationell.
Lumpi Lamperts, ja.
Genau, Lumpi Lamperts. Ja, witzig ist, dass ich ihn häufiger bei Podcast-Fragen höre als im normalen Leben. Wir schaffen es irgendwie nicht so häufig, uns zusammen zu telefonieren. Was nicht bedeutet, dass ich mich nicht wahnsinnig freue, dass er diese Frage gestellt hat. Ja, Lumpi war ein sehr verlässlicher und treuer Zimmerkollege. Der beste Film würde mir jetzt wahrscheinlich Bang Boom Bang einfallen, aber ich weiß nicht, wie er das sieht und ob das seine Antwort gewesen wäre. Aber Lumpi war da immer bestens ausgestattet und hatte immer irgendwelche coolen Filme dabei. Von daher, ja, zu den Abläufen, was Lumpi und mich extrem verbunden hat, war, dass wir sehr gerne geschlafen haben am Tag vor dem Spiel und auch am Spieltag selbst. Und ja, wir haben dann gerade bei Abendspielen den Nachmittag extrem genutzt, um auch wirklich, ich glaube, er hat sogar mit Tape den Vorhang so zugeklebt, dass auch wirklich gar kein Tageslicht mehr reinkam am Nachmittag, was dann dazu geführt hat, dass die Tapete an einer Stelle ein bisschen abgebröckelt ist. Da gab es dann auch noch ein bisschen Ärger. Ansonsten war Lumpi natürlich noch dafür bekannt, dass der extrem große Auswahl auch an Süßigkeiten immer dabei hatte. Also er sagt, er hat nicht viel gegessen, aber er brauchte die Auswahl. Deswegen sind wir dann auch regelmäßig noch beim Supermarkt vorbeigefahren. Ja, war eine super Zeit, denke ich auch gerne dran zurück und gute alte Zeit.
Er hat tatsächlich auch gesagt, dass es dass ihr mit dem Schlafen das sehr oft fabriziert habt, auch manchmal übertrieben hat. Habt sogar.
Ja, ich kann mich erinnern, ich glaube, es war in Aalen. Wir haben um 14 Uhr oder was es damals für eine Anschlusszeit war. Und irgendwie, wir hatten uns dann immer den Wecker so gestellt, dass wir das Frühstück früh wahrnehmen konnten, zum ersten möglichen Zeitpunkt, dass wir danach noch ein bisschen Zeit hatten, um uns nochmal auszuruhen und nochmal ein bisschen weiter zu schlafen. Und in der Phase wollte der Trainer was von uns und wollte mit uns nochmal über irgendwelche Abläufe vom Spiel sprechen. Und der kam dann rein und Lumpi hat völlig verschlafen, die Tür aufgemacht, vielleicht um 11 und zwar stockdunkel im Zimmer. Und dann hat er uns natürlich auch gefragt, ob wir alle Tassen im Schrank haben. Aber ja, ich glaube, der Leistung hat es auf jeden Fall nicht geschadet. Und vor allen Dingen Lumpi hat natürlich auch eine Riesenkarriere bei Fortuna hingelegt. Und dass der auf dem Platz nicht ausgeschlafen war, das konnte man ihm sicherlich nicht vorwerfen.
Nee, eine Fortuna-Legende, muss man sagen. Du pflegst selber auch noch Sympathien für Fortuna, natürlich durch die ganze Zeit. Also Lumpi ist dort immer noch Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft.
Ja, nicht zuletzt natürlich Christian Weber, allen voran, auch aufgrund der familiären quasi Verbundenheit schon fast. Dann Lumpi, Jens Langeneke ist ja da im Nachwuchs sehr erfolgreich als Trainer tätig. Ich habe beim Spieltagscheck erfahren, dass Jens Langenicke der Spieler ist, mit dem ich am häufigsten zusammengespielt habe. Von daher, zu dem habe ich natürlich dann auch immer noch mal regelmäßigen Austausch. Und gerade vom ganzen Funktionsteam von Fortuna sind noch einige verblieben von meiner Zeit damals. Also auch Kontinuität auf verschiedenen Positionen. Und ja, ich freue mich immer, wenn ich die Jungs wiedersehe oder was aus Düsseldorf höre.
Mit dem Kollegen Jens Langenke hast du 101 Spiele zusammen gemacht und mit Lumpi Lamberts 92 übrigens.
Okay.
Das noch mal. Also danke für die kurz, kurz gefolgt. Die sind auch in dem Bereich tätig und wir haben jetzt so über die Erfahrungen auch etwas gehört, die ihr damals gemacht habt. Wie wichtig sind genau diese Erfahrungen, die du auch mit deinen Vereinen gesammelt hast, jetzt in der Bewertung für Spieler, die du scoutest?
Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, dass es auf jeden Fall hilfreich ist, wenn man mal in der Kabine saß, wenn man auch in verschiedenen Mannschaften gespielt hat mit verschiedenen Zielen, wenn man zum Beispiel gemerkt hat, was für eine Euphorie in Düsseldorf war, als man dann aufgestiegen war. Die Erwartungshaltung war dann nicht allzu groß und man konnte eigentlich nur gewinnen. Wohingegen, wenn man bei anderen Vereinen gespielt hat, wo man von vornherein ja dieses klare Ziel Aufstieg hatte, das ist eine andere, in Anführungsstrichen, Drucksituation für die Spieler und auch für die Leute drumherum. Und das sind wertvolle Erfahrungen, ja, wo man dann schon das Gefühl hat, man kann sich in gewisse Situationen noch mit reinversetzen und weiß, was da los ist. Aber nochmal, das ist jetzt nicht, dass man deswegen irgendwie das Patentrezept hat oder die Lösung für alles. Das ist aber auf jeden Fall ein schöner Nebeneffekt.
Wie sehr nehmen denn in solchen Zügen so auch Social Bewertung, Einzug in so einen Scouting-Bericht, wo man noch mal ein bisschen über das Spiel hinausguckt, dass man sich informiert, mit dem Bekanntenkreis vielleicht spricht oder auch mal bei Social direkt, Social Media, was scannt, welchen Part nimmt das ein?
Das kann gehört, man das überhaupt? Ja, das gehört im Prinzip dazu, dass man versucht, ein vollumfängliches Bild von einem Spieler zu zeichnen. Und da versucht man, alle Informationen zusammenzutragen, natürlich auf eine seriöse und diskrete Art und Weise. Man versucht natürlich, mit ehemaligen Mannschaftskollegen, wenn man dann Kontakt hat, zu sprechen. Man versucht, ja, vielleicht auch über Social Media einen Eindruck über den Spieler zu bekommen, um am Ende ein möglichst ganzheitliches Bild zu zeichnen. Das gelingt mal besser, mal schlechter, mal ist der Weg kürzer. Aber da versucht man halt ja möglichst vollumfänglichen Blick zu haben.
Und wie sieht denn so eine Bewertung aus? Ob das, also kann ja auch Einfluss haben auf das Spiel an sich, auf den Standort auch. Wenn es jetzt jemand Extravagantes gibt, welchen Stellenwert nimmt das in so einer Bewertung ein? Wenn der aber auf dem Feld die besonderen Sachen macht, aber mit dem muss ja auch irgendwie umgegangen werden.
Ja, genau. Auch da kommt es darauf an, dass die Mischung stimmt. Also man kann nicht mit 11, wie du es gerade gesagt hast, extravaganten, vielleicht extrovertierten Individualisten spielen. Man kann aber auch nicht mit 11 einfach nur Teamspielern, die einfach nur abarbeiten, spielen, sondern auch da versucht man, eine gute Mischung hinzubekommen, dass man einerseits eine Achse aus, sag ich mal, verlässlichen Spielern hat, aber auch drumherum den ein oder anderen Individualisten, der vielleicht auch spannende Einzelaktion steht. Da versucht man eine Ausgewogenheit in den Kader hinzubekommen. Und da kann man nicht pauschal sagen, wenn der Spieler so ist, passt er nicht. Und wenn der Spieler so ist, dann passt er.
Gibt es da auch große Unterschiede? Ist man vom Charakter manchmal, also kann man das überhaupt drüberlegen über so einen Spieler auf dem Fußballfeld? Es kann ja auch jemand sein, der auf dem Spielfeld vielleicht total seriös ist, aber nebenbei ein Halodri ist. Gibt es solche oder andersrum auch? Sehr, sehr mutig auf dem Platz und in der Kabine aber sehr introvertiert.
Das kann man natürlich nie ausschließen oder nie final sagen. Die Erfahrung zeigt, dass eigentlich der Spieler, wenn man sich intensiv mit dem Spieler auf dem Platz beschäftigt hat und den Spieler dann vor sich sitzen hat, dass es meistens kongruent ist, dass man schon eine Übereinstimmung zwischen dem Spieler und dem Menschen findet und dann schon merkst, so ist er als Mensch und so spielt er auch Fußball. Ich muss sagen, es gibt das eine oder andere Beispiel. Aus meiner eigenen Zeit fällt mir da jemand ein, auch aus dem Fortuna Düsseldorf-Kosmos, Sascha Rösler. Ich glaube, er ist ein Paradebeispiel dafür, dass es auch anders geht, dass man neben dem Platz ein ganz, ganz aufgeräumter und ganz, ganz feiner Mensch ist und dass man vielleicht auch mal die guten Sitten auf dem Fußballplatz auch mal zu Hause lässt und auch mal vergisst Und er war dann immer sehr reflektiert und hat hinterher auch immer berichtet, dass es ihm eigentlich unangenehm war, wie er auf dem Platz war. Aber er ist wirklich aufs Verrecken aus seiner Haut nicht rausgekommen. Er konnte auf dem Platz nicht der höfliche Sascha sein, der neben dem Platz ist.
Du hast die perfekte Vorlage für die nächste Frage bereitet.
Moin Klaus, hier ist Thomas. Grüß dich. Ich hätte ebenfalls eine Frage an dich. Und zwar habe ich jetzt aus mehreren Richtungen gehört, dass du auf dem Platz und speziell neben dem Platz ein eher ruhiger Vertreter warst. Kannst du das zu 100% bestätigen oder kannst du dich an einen Moment erinnern, in dem es mal nicht so war? Freue mich auf deine Antwort und ja, wir sehen uns später. Bis dann. Ciao, ciao.
Ja. Das war Thomas Lohner, der zu deinem Scouting-Team auch gehört.
Genau, Thomas gehört zu meiner Mannschaft und wir waren zusammen im Auto. Ich glaube, ich weiß, auf welche Geschichte er abzielt. Das ist auch wieder das Thema Netzwerk und Kontakte im Fußball. Er hat einen ehemaligen Trainer von mir, der mittlerweile als Scout bei Fortuna Düsseldorf tätig ist, im Stadion getroffen. Und die hatten kurz über mich gesprochen und da hatte der Goran Vucic, so heißt der Kollege aus Düsseldorf, ihm erzählt, dass ich ja einige Male auch bei der U23 bei Fortuna damals ausgeholfen habe in meinen 5 Jahren bei Fortuna. Und ja, da ist mir einmal die Hutschnur gerissen, als wir in der Nachspielzeit gegen Borussia Dortmund, die Amateure von Borussia Dortmund, ein völlig unnötiges Ausgleichstor aufgrund von Fahrlässigkeit des einzelnen Spielers kassiert haben. Und man könnte meinen, es hätte mir egal sein können, weil ich ja nur die Profileihgabe von oben war, die da mal ausgeholfen hat. Aber irgendwie hat es mich überkommen und da habe ich dann auch mal, ja, selten, sehr, sehr selten ist mir das passiert, aber ich glaube, Thomas zielt auf die Geschichte ab. An dem Tag ist mir sind mir die Gäule durchgegangen.
Er hat mir verraten, dass es die Geschichte war und er sprach auch von fliegenden Mülltonnen und anderen Gegenständen.
Ja, das ist ja wirklich ganz untypisch für mich und ich mag auch diese Klischees nicht. Ja, dann fliegt die Mülltonne und dann habe ich da rumgeschrien und so. Aber in dem Fall war es wirklich so und gipfelte dann darin, dass ich mit meiner Tasche dass die Tasche so fest gegen mein Kennzeichen geflogen ist, dass selbst das noch eine Delle bekommen hat. Also wie gesagt, an dem Tag und im Auto nach Hause hatte ich dann schon das Gefühl, warum eigentlich, und war vielleicht ein bisschen zu doll, aber dann war es halt zu spät. Ich glaube, ich war auch 3 Minuten nach Abpfiff schon im Auto auf dem Weg nach Hause. Also ja, ich weiß auch nicht, aber der Tag, der ist hängen geblieben, ja.
Aber zeigt dir auch deinen Ehrgeiz?
Ja, wenn man es also, positiv ausdrücken will, dann zeigt das mein Ehrgeiz, richtig.
Sehr gut. Kommen wir noch einmal zu den generellen Ausrichtungen. Wir haben jetzt auch über viele verschiedene Spielertypen gesprochen, über Fähigkeiten, die man in der Mannschaft haben muss. Wie sieht denn die Philosophie, das Konzept des HSV so ein bisschen aus, das, was du verraten kannst und was, wie wird denn so die Mannschaft auch zusammengestellt? Also jünger, älter, extravagant, ehrgeizig, Zauberer.
Ja, im Prinzip hast du die Frage schon relativ gut selbst beantwortet. Wir versuchen, eine gute Mischung reinzubekommen. Was uns total wichtig ist, ist, dass die Gruppe als solche funktioniert, dass die Charaktere untereinander zusammenpassen. Und ich glaube, wenn man die Mannschaft sieht, wenn man auch die Bindung sieht von unserer Mannschaft zu den Fans im Stadion, dann glaube ich, sind wir auf einem richtig guten Weg, weil die Leute sich damit identifizieren können. Zumindest ist das mein Gefühl, weil ich bin ja selber auch gerne im Stadion und gucke mir die Spiele an und ich fühle, dass die Leute Bock auf diese Mannschaft haben. Es geht mir genauso. Die Jungs untereinander gut miteinander klarkommen. Ich glaube, die Amerika-Reise hat da auch nochmal gezeigt, wie eng die Truppe zusammengewachsen ist. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor, dass die Charaktere zueinander passen. Und das heißt nicht, dass alle Charaktere gleich sein müssen, sondern da sind wir wieder bei diesem Thema Mischung. Und das Zweite, worauf wir natürlich großen Wert legen, ist, dass für die Spieler es was Besonderes ist, für den HSV zu spielen und dass der HSV sozusagen für sie der nächste Schritt ist. Und das bedeutet auch wiederum nicht, dass die Spieler jung sein müssen, um den nächsten Schritt beim HSV zu machen, sondern ich erinnere mich gut an die Gespräche mit zum Beispiel Sebastian Schonlau jetzt als Beispiel, für den das völlig klar war, dass er diesen Schritt zum HSV dann mit voller Überzeugung trotz anderer Anfragen gehen wollte, weil er sich einfach voll darauf einlassen wollte und da Bock drauf hatte, was wir da vorhaben. Und das meine ich halt mit auch entwicklungsfähig. Das bedeutet nicht jung, dass wir da nur Jugend forscht machen, sondern dass wir versuchen, Spieler zu finden, die mit uns den nächsten Schritt gehen. Und ein wesentlicher Aspekt ist natürlich dann auch die Durchlässigkeit aus unserem Nachwuchsbereich. Und ich glaube, da sind wir ja auch auf einem sehr guten Weg. Da sind ja extrem viele Spieler mittlerweile im Dunstkreis unserer Lizenzmannschaft unterwegs. Und ja, daraus ergibt sich dann ein stimmiges Gesamtbild, finde ich.
Kannst du sagen, in welchen Bereichen ihr am meisten für dieses Team auch scoutet und sucht? Also wird ja viel über Zielmärkte gesprochen. Die musst du natürlich nicht irgendwie alle verraten oder so. Aber wie sehr spielt da auch mit, dass man die Liga kennen muss, dass man vielleicht Deutsch spricht, dass man Europa kennt? Was sind da so die wesentlichen Punkte, die ihr beachtet?
Ja, auch da hast du schon wesentliche Punkte gesagt. Wir versuchen natürlich auf die Entscheidung auch aufgrund einer Scouting-Historie zu treffen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir den Spieler einmal irgendwo durch Zufall sehen und den Spieler dann versuchen zu verpflichten, sondern das ist ja ein Prozess, wo man teilweise über mehrere Jahre auch Spieler begleitet, bis dann der Moment kommt, wo man eventuell die Möglichkeit hat, diesen Spieler zu verpflichten. Das bedeutet natürlich, dass wir uns auf Märkte konzentrieren müssen, die wir auch beobachten können. Wir beobachten halt hauptsächlich die Märkte um Deutschland herum, die Anrainerstaaten. Das ist natürlich auch kein Geheimnis, das werden die meisten Vereine so machen. Deutschsprachigkeit ist ein wichtiges Thema, aber natürlich kein Alleinkriterium, ist ja auch völlig logisch. Aber wir wollen schon, dass die Kabinensprache natürlich Deutsch ist. Aber wir sind natürlich auch offen für andere Märkte und für interessante Projekte auch aus ferneren Ländern. Da sind wir nicht festgelegt, aber klar, das fokussiert sich natürlich dann schon auf den nahen umliegenden Raum.
Wie oft wird ein Spieler eigentlich gescoutet, bis man ein abschließendes Profil erarbeitet? Weil du eben gesagt hast, wir gucken natürlich nicht nur einmal ein Spiel hin, wahrscheinlich auch andere Personen, die dann den gleichen Spieler beobachten, nicht nur immer einer. Wie sind da so die Kriterien?
Unterschiedlich, aber natürlich sehr detailliert und über einen längeren Zeitraum. Also wir versuchen natürlich, die Spieler teilweise halt über die ganze Saison, teilweise auch über mehrere Saisons zu beobachten, weil ich es ja gerade auch schon gesagt habe, man weiß ja auch oft nicht, welcher Spieler am Ende überhaupt umsetzbar ist und man weiß auch überhaupt nicht, was wir suchen. Also jetzt ist ja noch nicht absehbar, was wir in 2 Jahren oder in 1,5 Jahren im Sommer vielleicht für einen Spieler suchen. Und deswegen versucht man ja auch erstmal einen breiten Stamm an Spielern zu erarbeiten, die potenziell interessant sein könnten, um dann darauf zurückzugreifen, wenn man am Ende dann in die Entscheidung geht oder wenn man den Bedarf dann näher bestimmt.
Wie sieht so eine Entscheidung aus? Man hat dann wahrscheinlich auch Kriterien, um jemanden auf eine Position zu holen. Da ist dann der Austausch mit dem Trainer, mit weiteren Kollegen aus dem Team irgendwie wichtig. Wie läuft so ein Prozess ab?
Das ist der Prozess der Kaderplanung, der im Prinzip dauerhaft und begleitend läuft. Ich bin natürlich in sehr engem Austausch mit unserem Trainerteam und natürlich mit Jonas Bold. Und wir diskutieren permanent über die Entwicklung im Kader, über die Entwicklung einzelner Spieler und über den Bedarf für die Zukunft, was vielleicht dem Kader noch gut tun würde, wo wir den Kader vielleicht ergänzen oder erweitern können. Also das ist ein permanenter Prozess. Und irgendwann kommt es dann, wenn dann halt die Transferphasen anstehen, dazu, dass man einen genaueren Bedarf definiert. Und daraufhin arbeiten wir dann halt als Scouting-Abteilung, versuchen wir die bestmögliche Lösung auszuarbeiten.
Da werden wahrscheinlich auch viele Vorschläge von euch erarbeitet, die dann am Ende nicht umgesetzt werden können. Warum auch immer, Spieler entscheiden sich für was anderes. Finanzen, Auf-, Abstieg. Was sind so die größten Treiber, dass etwas nicht funktioniert?
Schwierig zu sagen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass man da im ganz engen Austausch, wie ich gesagt habe, mit Jonas und mit Tim ist und dass man dann einen Bedarf analysiert und dass man dann geeignete Kandidaten ausarbeitet. Und dann geht's an die Machbarkeit. Dann wird überlegt, ist das darstellbar oder nicht. Natürlich gibt es die finanziellen Hürden, die dann zu nehmen sind. Das ist ja auch völlig klar. Aber dafür sind wir da, dass wir da mehrere Optionen schaffen. Aber wenn wir uns da festgelegt haben, dann ist man dann auch meistens zuversichtlich, dass wir dann geeignete Kandidaten finden.
Und wie lange arbeitet man an so einem Kader? Ist eigentlich ein permanenter Austausch wahrscheinlich. Und
genau, weil man es auch nicht selber in der Hand hat. Das bedeutet ja auch, es gibt ja auch mal den Spieler, der sich vielleicht schneller entwickelt als der Verein oder ein Spieler, der unzufrieden ist, der sich verändern möchte. Und dementsprechend muss man ja permanent eigentlich für alles gewappnet sein, was da auf einen zukommen kann. Also fertig ist man sicherlich nie.
Welchen Einfluss nehmen Trainer und Spielphilosophie in solchem Konstrukt? Also wir spielen ja über Jahre in Ballbesitzfußball im Moment, was natürlich hilft, dann nicht wieder komplett alles umzustellen. Also Wie sehr geht diese Philosophie jetzt beim HSV schon durch? Du bist jetzt 3,5 Jahre beim HSV. Da gibt es ja sicherlich auch, also man kann wahrscheinlich gar nicht so wirken nach einem halben Jahr, wie man möchte und wie der Verein das vielleicht möchte.
Genau. Ja, der Trainer bzw. die Spielidee spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Grundsätzlich hast du es ja gerade schon gesagt, dass der HSV schon über mehrere Jahre auf Ballbesitzfußball den Fokus legt, was natürlich nicht bedeutet, dass die anderen Spielphasen nicht berücksichtigt sind. Ja, Tim mit seiner Art und Weise zu spielen natürlich das Ganze nochmal etwas spezialisiert hat. Und das spielt natürlich eine wesentliche Rolle in unseren Planungen auch. Das heißt natürlich nicht, dass man etwas nur an einer Sache ausrichtet, aber der Austausch ist natürlich super eng, auch mit dem Trainerteam und mit den Analysten an sich, dass man ja da Spieler findet, die zum einen ja zum Verein passen und aber auch das nochmal zu der spezielleren Spielidee passen, ist extrem wichtig, weil am Ende müssen natürlich alle voll davon überzeugt sein, dass das der richtige Spieler ist und dass es am Ende ein Teamentscheid ist.
Wie überzeugt ihr die Spieler im Team, dann auch zum HSV zu kommen? Da sind ja auch eure Einflüsse neben Trainer wahrscheinlich am größten. Uns hat auch Renzi mal im Podcast erzählt, dass er sehr beeindruckt war von dem Gesamtbild, was er dem vom HSV in die Hand bekommen hat, wo seine Stärken genannt worden sind, wo seine Potenziale aufgezeigt worden sind. Wie nehmt ihr da Einfluss drauf?
Wir versuchen, dem Spieler bestmöglich aufzuzeigen, was wir in ihm sehen, warum der HSV für ihn der nächste Schritt sein kann und soll. Und das Schöne ist ja, dass man ist kein Verkäufer, man versucht nicht ein kaputtes Auto irgendwie für teuer Geld zu verkaufen, sondern ich glaube, wir haben ein sehr, sehr attraktives Gesamtpaket dann auch einfach zu bieten. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man die Spieler lange irgendwie davon begeistern muss, wenn ich einfach nur Szenen zeige, Bilder zeige von unseren Fans, von unseren Heimspielen. Wer da kein Feuer fängt, den muss man ja dann auch gar nicht mehr überzeugen, denn dann ist es ja eh zu spät, dann macht es auch gar keinen Sinn. Dann aber auf das Sportliche bezogen, versuchen wir dem Spieler schon klar zu machen, wie der Weg bei uns aussehen kann, was wir mit ihm vorhaben, warum wir mit ihm sprechen und nicht mit anderen Spielern, was wir in ihm Besonderes sehen. Aber ja, wie du es gerade bei Renzi angesprochen hast, natürlich auch Potenziale, die der Spieler hat. Also auch da finde ich es total wichtig, dass man transparent und offen auch spricht und auch sagt, da gibt es auch noch Luft nach oben. Da sind wir bei dem Thema Entwicklungsfähigkeit, dass wir auch Spieler gerne bei uns haben, die mit uns sich noch weiterentwickeln können. Und ja, so versucht man halt ja möglichst transparent ein klares Bild zu zeichnen von uns als Verein, von uns, von der Einschätzung des Spielers als solches, von dem Potenzial, das er noch hat. Und dann ist natürlich der Trainer auch eine treibende Kraft, der den Spieler dann halt auch, weil er mit dem Spieler natürlich am engsten mit seinem Team zusammenarbeitet wird am Ende.
Wie sehen so Erfolgsrückmeldungen für euch eigentlich aus? Ihr agiert immer als Team. Du hast auch schon des Öfteren gesagt, so selber, also entdecken tut man wahrscheinlich keinen mehr heutzutage. Jeder kennt irgendwie die Spieler, aber so dieses, dass man selber etwas sieht in einem Spieler, was vielleicht der andere nicht so stark bewertet. Wie sind da so die Rückmeldungen? Wie freut man sich selber darüber, dass man vielleicht auch mit seiner Einschätzung recht hatte?
Grundsätzlich redet man ja lieber über die Spieler, wo man mit seiner Einschätzung komplett recht hatte, als über die, wo man daneben lag. Ich finde es total wichtig, dass man nicht nur bei den Spielern, die am Ende bei uns spielen, sondern auch Spieler, mit denen man sich beschäftigt hat, wo man eine klare Meinung hatte, sei es jetzt positiv oder negativ, dass man die in der Rückschau weiter verfolgt und beobachtet, um für sich analysiert, warum lag ich vielleicht richtig, warum lag ich falsch. Das sollte eigentlich jeder Scout für sich machen, um zu sehen, wie ist dann so meine generelle Quote bei Einschätzung. Natürlich kann man auch nicht pauschal sagen, warum es immer bei dem einen funktioniert und bei dem anderen nicht. Und das Thema Rückmeldung, ich glaube, wenn die Gruppe als solches funktioniert und einzelne Spieler gut spielen, dann ist die Rückmeldung, ja, vielleicht mal ganz einfach gesagt, wir gewinnen ein Spiel und es ist gegen Sandhausen im November ausverkauft. Das ist einfach eine Bestätigung, dass der Verein auf dem richtigen Weg ist für uns alle. Und da ist man dann einfach auch ein Stück weit mit stolz darauf, dass man daran mitarbeiten konnte mit der gesamten Abteilung. Ja, konkrete Rückmeldung, wie gesagt, sollte man sich eigentlich eher selber durch die Analyse der einzelnen Transfers einholen.
Wird sowas dann auch bei so einer Scouting-Sitzung, wo wir jetzt wieder den Kreis ein bisschen geschlossen haben, analysiert die Rückschau?
Absolut. Also wir machen nach jedem Transferfenster eine Rückschau, was war gut, was war schlecht, aber auch an welchen Themen haben wir gearbeitet, was kann man perspektivisch besser machen, ist ein ganz klarer Punkt auf der Agenda, auch in den Scouting-Sitzungen, die dazwischen stattfinden. Wie gesagt, wir nehmen nicht für uns in Anspruch, dass wir irgendwie fehlerfrei sind oder das Patentrezept für die Richtigkeit haben. Deswegen auch wir versuchen uns ständig zu hinterfragen und zu optimieren und versuchen da auch besser zu werden.
Machst du das für dich selber auch mit den Spielern, die du selber gescoutet hast und bewertet hast, dass du das für dich führst?
Absolut. Und ich glaube, das ist eine Gabe, weil du vorhin gefragt hast, was braucht man, um ein guter Scout zu sein? Und ich glaube, da darf ich sagen, ich habe echt ein gutes Gedächtnis, was Spieler angeht und was Sichtungen angeht, wo habe ich wen gesehen. Und ich kann mir auch sehr gut merken, wer was über welchen Spieler gesagt hat. Also ich habe da noch relativ viele Informationen bei mir in meinem Kopf zusammen, dass ich dann auch schon relativ schnell einordnen kann, wie war damals die Einschätzung und wie hat sich der Spieler entwickelt. Das mache ich ja im Prinzip fast täglich, weil man sieht ja immer wieder Spieler. Wir hatten ja vorhin Rugani, den sieht man ja dann auch hin und wieder mal irgendwie Dienstag, Mittwochabend spielen. Das bleibt gar nicht aus, dass man sich dann auch immer wieder hinterfragt.
Wie oft ärgert man sich, dass man vielleicht nicht am Ende die Entscheidung so gefallen ist, wie man das vielleicht selber gewollt hätte?
Das hält sich absolut in Grenzen, weil manche Spieler sind ja dann in dem Sinne völlig unrealistisch. Da geht es dann eher um das Überprüfen, wie war damals meine Einschätzung, wo hat sich der Spieler hinentwickelt, und das Ärgern, das muss man relativ schnell abhaken. Klar, ärgerlich ist es, wenn es knapp davor war und dann gescheitert ist, aus welchen Gründen auch immer. Aber dafür ist das Geschäft zu schnelllebig, als dass man da lange Zeit hat, sich zu ärgern.
Gibt es heute noch jemanden, der unentdeckt irgendwo rumläuft und ein Potenzial hat, was keiner glaubt?
Ja, in kleineren Ligen sicherlich. Das ist ja logisch. Ich glaube, wie ich schon gesagt habe, das Entdecken ist nicht mehr das Thema. Es geht eher darum, den Bedarf genau zu bestimmen und dann halt auch mit Überzeugung für einzelne Spieler einzustehen und dann wirklich auch dafür, da sich zu positionieren und die Dinge umzusetzen. Aber ja, Entdecken im klassischen Sinne ist eher schwierig geworden.
Wie oft wird das so von außen, hat wahrscheinlich jeder auch immer Ideen, so die wie man holen könnte, was man machen könnte und so weiter. Wie oft muss man da selber dann ja auch denken, na, du weißt nicht alles, oder?
Ja, nee, wir nehmen ja Informationen von außen total gerne wahr. Also wir sind ja auch permanent auf der Suche nach guten Ideen und versuchen auch Wege zu finden, wo man vielleicht nochmal eine Information irgendwo abgreifen kann. Ja, der Unterschied ist halt zwischen denen, die von außen gute Ideen haben und im Nachhinein immer alles wussten. Der Unterschied ist halt, dass wir proaktiv vorher eine Entscheidung treffen müssen. Und das ist halt der Riesenunterschied, weil nachher wissen wir ja alle auch, was bei Bayern München und Borussia Dortmund der richtige Schritt gewesen wäre. Aber man muss halt auch vorher die Entscheidung treffen. Und das unterscheidet uns, aber das macht ja gerade den Reiz aus an dem Job.
Sehr gut. Ich danke dir auf jeden Fall für diese Einblicke in diesen spannenden Verlauf. Wünsche dir auch auf jeden Fall noch viel Erfolg jetzt in den letzten Tagen der Saison. Ist denn für dich eigentlich auch jetzt über Weihnachten nochmal ein paar Tage Ruhe angesagt?
Ja, die Erfahrung zeigt, dass zwischen Weihnachten und Neujahr eigentlich alle mal ein bisschen zur Ruhe kommen, im Fußballbusiness auch. Und dementsprechend freue ich mich auch auf ein paar ruhige Tage im Kreise der Familie, aber dann am 2. Januar geht's wieder rund.
Stillschweigendes Abkommen unter den Scouts,
ja,
und
Verantwortlichen. Mehr oder weniger.
Ja. Familie. Sehr gut. Dann vielen Dank für diese Einblicke. Ein sehr interessantes Gespräch. Schön, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Wünsche dir gute freie Tage.
Sehr gerne. Dankeschön.
Und allen anderen natürlich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal mit der neuen Folge von Pur der HSV. Und bis dahin, ihr kennt das natürlich, nur der HSV.
Pur der HSV, der HSV-Podcast.